Unser Bibeltext für heute stammt aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Und ich hoffe, wir können sie gleich mitlesen. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Alle Völker werden alsdann vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten, die Böcke aber zu seiner Linken stellen. Dann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen, kommt her, ihr von meinem Vater Gesegneten, empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten ist. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gereicht. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich habe im Gefängnis gelegen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gereicht? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Dann wird der König ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Alsdann wird er auch zu denen auf der linken Seite sagen, hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, aber ihr habt mir nichts zu trinken gereicht. Ich bin ein Fremdling gewesen, aber ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung, aber ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und im Gefängnis habe ich gelegen, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch diese antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig, als einen Fremdling oder ohne Kleidung, wann krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen zur Antwort geben, wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Dieser Text handelt in den letzten ereignisreichen Tagen im Erdenleben unseres Herrn Jesus. Das wird im Matthäus-Evangelium im Kapitel 21 bis 27 so beschrieben, die letzten Tage. Es könnte eine Woche gewesen sein oder 5 Tage oder so. Auf jeden Fall, nachdem er das gesagt hat, was ich gerade vorgelesen hat, dann sagt er zu seinen Jüngern, übermorgen ist Passa. Und am Abend des Passafestes wurde er dann verhaftet und am Tag darauf wurde er hingerichtet. Darum ist das so die letzte Zeit, wo er zu den Jüngern geredet hat. Und deswegen denke ich, dass dieser Text auch ein besonderes Gewicht hat. So, wenn jemand am Ende noch etwas sagt, dann ist das meistens ziemlich wichtig. Dann sollte man sich das genau anhören. Ich möchte einen kleinen Überblick geben über die Ereignisse dieser Tage bis hin zu unserem Text. Jesus ist auf einem Esel reitend nach Jerusalem eingezogen, umjubelt von den Massen. Sie haben gerufen, Heil, der da kommt im Namen des Herrn und Heil dem Sohn Davids. Dabei war Jesus schon klar, dass er bald am Kreuz hingerichtet werden würde. Er wusste das schon, als er nach Jerusalem aufgebrochen war. Dann kam er direkt in den Tempel und hat dort alles hinausgeworfen, was da nicht reingehört. Und die Kinder haben auch im Tempel weiter großes Geschrei gemacht und gerufen, Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt, Heil dem Sohn Davids, haben ihn bejubelt und laut gerufen. Jesus hat inzwischen im Tempel dann Kranke geheilt. Viele Kranke kamen da und er hat sie gesund gemacht. Irgendwann wurde er dann von den hohen Priestern und Schriftgelehrten auf das Geschrei um ihn angesprochen. In den Augen dieser Würdenträger grenzte das ja an Gotteslästerung. Das gebührte doch dem Messias, den sie alle erwartet haben. Aber das war doch nicht Jesus. In ihren Augen jedenfalls nicht. Es waren ja nur dumme Kinder, die da so geschrien haben. Die können das ja nicht besser wissen. Und genau diese Kinder waren es, die dem Sohn Gottes das gebührende Lob gespendet haben. Und das wurde übrigens schon im Psalm von David, im Psalm 8, Vers 3 angekündigt. Genau da stand das, dass Unmündige und Kinder Gott Lob spenden werden. Und mit dem Hinweis auf diesen Psalm lässt Jesus da die Würdenträger stehen und geht. Wahrscheinlich war es dann schon Abend. Er geht aus dem Tempel, er geht aus Jerusalem raus und übernachtet bei Freunden in Bethanien. Am anderen Morgen geht er dann wieder nach Jerusalem in den Tempel zurück. Unterwegs will er an einem Feigenbaum, der voller Blätterpracht stand, und da konnte man erwarten, dass da Früchte sind. Da wollte er Frühstück machen. Aber es gibt keine Früchte. Es waren nur Blätter, keine Früchte, obwohl man die durch die Blätter hätte erwarten können. Jedenfalls habe ich mir das so angelesen. Und Jesus verflucht den unnützen Feigenbaum. Und der geht daraufhin umgehend ein. Jesus hat so etwas sonst nie getan. Irgendwie was verflucht, was ihm nicht genützt hat oder so. Schon gar nicht so eigennützig, wenn er Hunger hatte und nichts zu essen gefunden hat. Deswegen können wir davon ausgehen, dass das ein Zeichen war. Der Feigenbaum, der wird in der Bibel im Alten Testament öfter auch als Bild für das Volk Israel benutzt. Das kommt zum Beispiel in Richter 9, Vers 10 vor oder Jeremia 8, Vers 13 oder auch bei Hosea, Kapitel 9, Vers 10, wo der Feigenbaum als Bild von Israel betrachtet wurde und dann da eine Aussage über das Volk gemacht wurde, in dem eine Aussage über den Feigenbaum gemacht wurde. Und hier eben hat Jesus Früchte erwartet von dem Feigenbaum, Früchte vom Volk Israel. Er hat was vom Volk Israel erwartet und das ist nicht gekommen. Nutzlos. Und da hat er den Feigenbaum verflucht und das kann ein Zeichen auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass das Volk Israel von Gott verflucht ist, aber auf jeden Fall in dem Moment hat es den Messias nicht angenommen. Wieder im Tempel wird Jesus nach seiner Bevollmächtigung gefragt, von den Würdenträgern wieder. Aus welcher Vollmacht tust du das überhaupt? Warum redest du? Warum trittst du hier so auf? Wer gibt dir das Recht dazu? Und Jesus findet geniale Worte für eine Gegenfrage, die er den Würdenträgern stellt und aus der sich die Priester die Antwort selbst geben können, wenn sie es nur wollen. Sie antworten einfach, wir wissen es nicht. Aber sie wissen es sehr wohl, sie wollen es nur nicht sagen. Und Jesus weiß, dass ihr Hass auf ihn tödlich ist. Und dann erzählt er das Gleichnis von den treulosen Weinbergpächtern. Da wird sichtbar, dass diese treulosen Weinbergpächter, die bringen den Sohn des Eigentümers um. Da wird schon sichtbar, dass er durch den Hass dieser Leute sterben wird. Dann erzählt er das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. In diesem Gleichnis zeigt er, dass das Himmelreich für alle Menschen geöffnet wird, weil das Volk Israel es eben verschmäht. Darauf wollen die zum Teil untereinander verfeindeten Würdenträger, der Reihe nach, also die Pharisäer, die Sadduzäer, und dann waren auch noch Anhänger von Herodes dabei, der hohe Priester. Die Schriftgelehrten waren ja wahrscheinlich zum Teil Sadduzäer, zum Teil Pharisäer. Sie wollen ihn der Reihe nach mit drei Fangfragen aus dem Verkehr ziehen. Aber Jesus durchschaut das alles und weiß immer gut zu antworten. Und am Ende stellt er eine Gegenfrage, die von allen unbeantwortet blieb. Und damit beendet er das Katz-und-Maus-Spiel. Dann wendet sich Jesus an alle Anwesenden im Tempel und erklärt, zeigt öffentlich auf alle Verirrungen dieser Würdenträger. Heuchelei, Anmaßung, Machtmissbrauch, Rechtsbeugung, einfach auch nur Irrtum. Und dass sie es eben nicht einsehen wollen. Und er kündigt an, Jerusalem als Zentrum Israels wird sich selbst überlassen, weil es nicht auf ihn hören will. So wie so ein Seufzer. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, deine Küken unter meine Flügel zu versammeln, aber ihr habt einfach nicht gewollt. Ja, und dann verlässt Jesus den Tempel und auch die Stadt in Richtung Ölberg. Die Jünger werfen noch einmal einen Blick auf die wunderschöne Tempelanlage. Letzte Woche hatten wir hier ein Bild von so einem indischen Tempel, auch eine wunderschöne Anlage. Und der Jerusalemer Tempel dürfte mindestens genauso schön gewesen sein. Und sie zeigen das Jesus, guck doch mal, wie schön das alles ist. Und Jesus kündigt an, dass der Tempel bald ein einziger Trümmerhaufen sein wird. Für die Jünger würde das Ende der Welt bedeuten. Wenn der Tempel kaputt ist, dann kann eigentlich nur noch das Ende der Welt bevorstehen, dann ist alles aus. Und dann, als sie auf dem Ölberg angekommen sind, da fragen sie Jesus danach, ob das nun bald soweit ist. Sie denken ja auch, dass dann Jesus einen neuen Staat aufrichtet. Der Tempel, das wissen wir heute aus den Geschichtsbüchern, der wurde ca. 70 nach Christus, also etwa schon so ungefähr 40 Jahre nach diesem Gespräch, da wurde der zerstört von den Römern. Aber darauf hat Jesus gar nicht geantwortet, wohl aber auf die Frage nach dem Ende der Welt. Er spricht als Vorzeichen von vermehrten Kriegen und Naturkatastrophen. Übrigens zu vielen Zeiten, wenn Krieg war, schon im 30-jährigen Krieg, haben die Menschen gedacht, jetzt ist es soweit, und wir stehen auch wieder darin, zu denken, ob das vielleicht schon jetzt soweit ist oder doch noch nicht. Und Jesus hat uns gesagt, es weiß niemand, wir sollen darauf vorbereitet sein, als wenn es morgen soweit ist. Aber es kann auch sein, es kommt noch mal eine Periode, weiß niemand so genau. Ein Bild war das so für mich, wenn meine Frau schwanger war, das Kind geboren werden sollte, es dauert nur noch 3-4 Wochen, die Hebamme hat gesagt, die Tasche für die Geburtsklinik, die muss gepackt sein, die 10 Euro für die Geburtsurkunde obendrauf mit, die Tasche kann schon dastehen, dass die griffbereit ist. Wenn es soweit ist, brauchen wir nur die Tasche nehmen, ab, und dann kann das Kind geboren werden. Aber es kann eben noch eine Weile dauern, und deswegen geht das Leben weiter. Ihre Frau ist nicht krank, die ist nur schwanger. Und genauso auch hier. Auf die Frage nach dem Ende der Welt antwortet Jesus. Und er spricht als Vorzeichen von vermehrten Kriegen, Naturkatastrophen, dann von falschen Propheten und von Irrlehrern. Dann spricht er von der Errichtung eines Götzen an der Stelle des Heiligtums. Nach meiner Erkenntnis dürfte das der Tempelberg sein. Ich weiß noch nicht, ob das noch kommt oder wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall empfiehlt er den gläubigen Juden dann sofortige Flucht. Nicht noch irgendetwas irgendwo holen oder erledigen, auch nicht noch nach der Jacke greifen, sondern einfach nur weg, wenn ihr seht, dass dieses Gräuelbild da aufgestellt wird. Dann erzählt Jesus sogar von Leuten, die sich als Christus ausgeben werden, als der wiedergekommene Herr, und von solchen, die große Zeichen und Wunder auch tun werden. Aber man soll ihnen auf gar keinen Fall Glauben schenken. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird das für alle eindeutig sofort gleichzeitig sichtbar sein. Da muss nicht jemand irgendwie darauf hingewiesen werden, sondern das wird klar sein, jetzt ist er da, und zwar für alle Menschen überall. Ja, und dann wird er wiederkommen und Gericht halten. Und zwar plötzlich und unerwartet. Darum mahnt er zur Wachsamkeit. Das hat er den Jüngern alles so der Reihe nach erklärt, als er auf dem Ölberg saß mit ihnen, an diesem zweiten Tag, nachdem er in Jerusalem angekommen war. Und dann vertieft er das Ganze noch einmal in Gleichnissen. 4 Gleichnisse erzählt er. Das erste ist ein Aufruf zur Wachsamkeit, nur so ein Satz. Wenn der Hausherr wüsste, dass ein Dieb kommt, also wenn jemand ein Haus hat mit schönen Kupferdachrinnen vorne dran, Fallrohre bis runter, und der weiß, die Schrottmafia ist wieder unterwegs, dann wird er natürlich bei jedem Geklapper munter werden und die Taschenlampe wahrscheinlich am Bett haben, dass er da gucken kann, was da passiert draußen. Der würde dem Dieb auflauern. Aufruf zur Wachsamkeit. Das nächste, Aufruf zur Treue. Das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht. Übrigens als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gelesen in einem Buch auch, Treue wird bei Jesus höher belohnt wie Erfolg. Es geht um Treue, nicht um Erfolg. Der Aufruf, vorbereitet zu sein, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die zur Hochzeit eingeladen sind und wo nur die Hälfte ausreichend Öl mit hatte für die Lampen. Und der Aufruf zum Handeln mit dem, was uns Gott gibt, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Dieses Gleichnis geht nun unserem Bibeltext heute unmittelbar voraus. Wir haben es übrigens in meiner letzten Predigt betrachtet und konnten dort sehen, dass Jesus uns für unseren Dienst während seines sogenannten Auslandsaufenthalts. Dort wird ja von einem Mann gesprochen, der sich im Ausland aufhält. Da spricht Jesus im Gleichnis, nicht von sich selbst. Dass er uns für unseren Dienst während dieses Auslandsaufenthalts ausrüstet, damit wir handlungsfähig sind, und dass er erwartet, dass wir unsere Ausrüstung gewinnbringend einsetzen. Wir hatten herausgefunden, dass wir seinen Geist als Ausrüstung bekommen haben, der uns zu ganz unterschiedlichen Diensten im Reich Gottes befähigt. Jede Fähigkeit soll zum Nutzen aller eingesetzt werden, so dass sich die Gemeinde gut entwickelt und wächst. Es gab auch jemanden, der das Anvertraute zwar sehr gut verwahrt hat, aber nicht im geringsten eingesetzt hat. Der hat das einfach nur gut aufgehoben und nichts damit gemacht. Das war das absolute Negativbeispiel. In unserem Text heute nun wird in den ersten beiden Versen deutlich, dass es unser Herr Jesus ist, der von diesem Auslandsaufenthalt wiederkommen wird. Und zwar nicht noch einmal armselig in einem Stall, sondern als mächtiger König in unvorstellbarer Herrlichkeit und mit viel Engelgefolge. Das sind so gleich die ersten beiden Verse, wo das zum Ausdruck kommt. Und dass er Gericht halten wird. Und da sind wir nun bei dem Gericht, wo schon der Wochenspruch darauf hindeutet. Es geht ums Gericht. Wie auch in dem Gleichnis davor wird sortiert. Die Schafe auf die rechte Seite, die Böcke auf die linke Seite. Die Angestellten, die gewinnbringend gearbeitet haben, gehen zum Freudenfest. Der seine Ausrüstung geschont hat, stand plötzlich im Regen. Es wird eine Zeit kommen, da wird sichtbar, wer nach Gottes Willen gehandelt hat und wer nicht. Dann vor Gericht. Das erste habe ich mal geschrieben, die Beweisführung. In dem Text heute spricht unser Herr Jesus Klartext. Nicht mehr im Gleichnis, sondern richtig echt. Bewertet wird, was die entsprechende Gruppe getan hat bzw. unterlassen hat. Und das sind ganz konkrete Handlungen. Da werden hier 6 Handlungen aufgezählt. Als erstes den Hunger stillen. Auch wenn es bei uns kaum vorstellbar scheint, es gibt die Zeit zur Tafeln und die Suppenküche von der Leuchtturmgemeinde nicht ohne Grund. Schon bei uns gibt es Hungrige hier in Deutschland. Und weltweit erst recht, da gibt es ganz viel Hunger. Auch unter unseren Glaubensgeschwistern. Es geht hier übrigens bei dieser Beweisführung um die geringsten Brüder, um die Kinder Gottes. Zuerst mal alle, die uns bekannt sind, sowieso. Aber was wissen wir eigentlich, wer zu den Kindern Gottes gehört? Wir können das ja nicht entscheiden. Wir können ja gar nicht Richter sein, ob jemand gläubig ist oder nicht, ob er zu Gott gehört oder nicht. Das wird der Richter am Ende feststellen. Und deswegen ist es gut, wenn wir da nicht so kleinlich sind und auch an andere denken, von denen wir es nicht so genau wissen, ob sie Kinder Gottes sind. Ja, und wenn Menschen in anderen Ländern zum Beispiel heute, wie David damals im Psalm 23, feststellen, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, dann hat Gott nicht selten durch Leute wie uns gewirkt, wenn wir etwas gespendet haben, wenn Hilfsgüter hintransportiert wurden. Jesus macht nicht immer ein großes Wunder, das kann er auch, wenn es nötig ist, aber er benutzt eben genau uns, auch um diesen Hunger dort zu stillen. Es ist aber auch so, dass der Mensch nicht nur von Brot lebt, sondern von allem, was vom Mund des Herrn ausgeht. Steht im 5. Mose 8, Vers 3. Und unser Herr Jesus ist das lebende Wort aus Gottes Mund und somit auch das Brot des Lebens, wie er das bei der Frau am Jakobsbrunnen da auch ausgebreitet hat. Das sollen wir erst recht weitergeben. Und wir können und brauchen das Brot gar nicht selbst backen. Es ist einfach da. Unser Herr Jesus ist da. Und wie bei den Speisungswundern, wo die Jünger auch nur ganz wenig da hatten, brauchen wir nur weitergeben, was uns Jesus in die Hand drückt. Das wird dann für alle reichen, was uns Jesus gibt. Als zweite Handlung wird Durstlöschen genannt. Wasser gehört zur Grundversorgung des Körpers. Ohne Wasser ist das Leben ganz schnell zu Ende. Und schon ein Becher Wasser ist für Jesus erwähnenswert, wenn er einem Durstigen gereicht wird. Das hat er in Matthäus 10, Vers 42 gesagt, das dürfte der Bergpredigt gewesen sein. Und Jesus bietet auch Wasser für unser ewiges Leben an. Johannes 4, Vers 14 sagt er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst leiden, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt. Und nicht nur für uns, um unseren Durst zu stillen, sondern das Wasser trinkt auch nach außen für andere. Das sagt er in Johannes 7. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Hunger stillen, Durst löschen. Das dritte ist Fremden Unterkunft geben. Bei uns sind es ja nicht nur Fremde, die keine Unterkunft haben. Bei uns gibt es sogar Obdachlose, Einheimische. Und jetzt kommt draußen langsam wieder die Jahreszeit. Jetzt kommt langsam wieder die Jahreszeit, wo draußen Schlafen tödlich sein kann. Gut, dass es Obdachlosenheime gibt. Aber wie sieht das eigentlich bei uns persönlich aus? Sind wir noch auf Übernachtungsgäste eingerichtet, wenn da jemand kommen würde? Wer so eine Mietwohnung hat, ist das gar nicht so einfach. Von Jesus heißt es in Johannes 1, ganz am Anfang des Johannesevangeliums, er kam in das Seine dürfte das Volk Gottes sein, man kann aber auch seine Schöpfung darin sehen, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich die, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes, das sind dann die Schafe auf der rechten Seite, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Allen, die ihn annahmen, Jesus. Aber Jesus in den geringsten Brüdern. Jesus kommt in Form seiner Brüder, also in den Form der Kinder Gottes. Das vierte ist Kleidungsnotstand beheben. Unbekleidet sein bedeutet Schande. Das wird zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 18 ausgedrückt. Aber zerrissene Kleidung tragen oder sich in Sackleinen wickeln bedeutet Entsetzen oder Trauer. Das haben wir gerade bei Hiob gelesen, aber auch an anderen Stellen. Unbekleidet oder mit zerrissenen Kleidung, so geht man eigentlich nicht unter die Leute, so kann man sich da nicht sehen lassen. Wenn man jemand Kleidung gibt, dann bedeutet das Trauer und Schande entfernen, Begegnung wieder ermöglichen. Übrigens, wenn das Volk Israel vor Gott treten sollte, zum Beispiel in der Wüstenwanderung, wenn Gott sich da auf den Berg gezeigt hat, dann hat Mose immer gesagt, wascht euch, zieht saubere Kleider an und morgen früh tretet raus. Saubere Kleidung anlegen. Oh, ist wichtig. Und dann für uns, alles, was wir im Glauben vor Gott sind, sind wir in Christus. Das ist in Römer 8 Vers beschrieben. Vers 1 kommt das so aus. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir ja auch von ihm umgeben, wie von unserer Kleidung. Also bekleidet mit ihm sind wir Kinder Gottes. Kleidung ist wichtig. Das fünfte ist Krankenbesuch. Wer krank zu Hause liegt, ist noch stärker vom öffentlichen Leben abgeschnitten, als wer unbekleidet ist. Jesus hat sein Kommen auch einmal so begründet, die Gesunden haben keinen Arzt nötig, wohl aber die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Sünde wird wie Krankheit gewertet. So wie Krankheit sich auf das öffentliche Leben auswirkt, wirkt sich Sünde auf das ewige Leben aus. Jesus hat ganz viele Menschen von Krankheiten befreit und er hat uns von unserer Schuld befreit, als er am Kreuz gestorben ist. Auf jeden Fall sich um Kranke kümmern ist wichtig. Krankenbesuch verbindet mit der Außenwelt. Wenn wir zum Beispiel hier Grüße erfahren von jemand, der krank ist, die hier gesagt werden, dann weiß sich der Kranke mit uns verbunden. Wenn wir ihm erzählen, was draußen los ist, dann weiß er es und kann sich ein bisschen ein Bild machen. Wenn er nur einfach drin ist, kriegt er das ja gar nicht mit. Und wenn wir gar mit ihm beten und Bibel lesen, dann verstärkt das auch noch die Verbindung mit Jesus Christus. Ja, und das sechste, was hier genannt wird, das ist auch das letzte, Nähe zu eingesperrten Menschen suchen. Ganz unmöglich am öffentlichen Leben teilzuhaben, ist es für Gefangene. Die will man nicht dabei haben. Deswegen sind sie ja im Gefängnis. Die haben irgendwas Schlimmes angestellt und es geht weiterhin Gefahr von ihnen aus. Oder sie sollen Gelegenheit haben, darüber nachzudenken und zur Umkehr zu kommen. Aber auf jeden Fall dürfen sie nicht draußen rumlaufen. Doch Jesus liebt alle Menschen. Allerdings nicht, was sie Böses tun oder getan haben. Er macht da einen Unterschied zwischen dem Tun und dem Sein. Das, was sie Böses getan haben, das kann er überhaupt nicht. Das kann vor Gott über, das trennt absolut von Gott. Aber Jesus hat ja die Sünde aller Welt getragen, auch diese Sünden. Aber der sieht den Menschen dahinter. Ich möchte es mal mit einem Beispiel aus der Informationstechnik vergleichen. Wir haben da so eine Pumpensteuerung mit speicherprogrammierbarer Steuerung. Da kann man irgendwo beim Handy auf den Knopf drücken und dann geht die Pumpe an, wenn im Vorratsbehälter genug Wasser ist und wenn es an der anderen Stelle gebraucht wird und wenn die Sonne nicht scheint oder wenn die Sonne scheint und wenn es nicht regnet und wenn es regnet, dann nicht so. Es sind ganz verschiedene Kriterien da und das funktioniert am Anfang meistens nicht so richtig. Dann wird da was programmiert und dann geht das an, wenn es regnet oder es geht aus, obwohl der Behälter voll ist, statt dass er leer ist und so. Aber diese Steuerung an sich, die tut erstmal was, die tut das, was sie kann. Es sind alle Funktionen drinne, alle Funktionen reagieren. Es muss dann nur manchmal noch eine Umkehr geschehen, eben, dass die Pumpe angeht, wenn der Behälter voll ist und nicht, wenn er leer ist. Da muss man nur einen Befehl umkehren und schon läuft das so, wie es sein soll. Und so sieht Jesus vielleicht auch uns Menschen, alle Menschen, da ist was drinne angelegt, das funktioniert wunderbar. Aber da sind noch ein paar Dinge schief, falsch, andersrum oder noch nicht eingegeben, ein paar Daten. Das muss noch geschehen. Der Mensch muss noch zur Umkehr kommen. Wie beim Apostel Paulus, der erst dabei stand und sich gefreut hat, als der Stephanus hingerichtet wurde. Genau, der hat jetzt gekriegt, was er verdient hat. Und dann ist ihm Gott begegnet und dann war alles ganz andersrum. Und dann war er vielleicht einer der größten Apostel überhaupt, Verkündiger, der bis zu uns nach Europa gekommen ist. Wer einen Gefangenen besucht, zeigt ihm, dass er noch nicht abgeschrieben ist. Wenn Jesus nicht zu uns gekommen wäre und unsere Schuld getragen hätte, dann wären wir sowieso alle abgeschrieben. Das sind die 6 Handlungen, die da aufgezählt werden. Und nun kommt es zur Verteidigung. Für beide Gruppen kommt das Urteil irgendwie überraschend. Keiner der Leute war sich bewusst, im Blick auf Jesus etwas getan zu haben oder etwas unterlassen zu haben. Also sowohl die einen, die freigesprochen werden oder gelobt werden, als auch die anderen, die verurteilt werden. Keiner war sich bewusst, wie kommt er jetzt eigentlich dazu? Die Schafe, also die zum ewigen Leben kommen können, die sagen, man könnte das vielleicht mal so formulieren, lieber Herr Jesus, hoffentlich ist das jetzt kein Irrtum vom Amt. Du warst doch der, der Brot ausgeteilt hat, wenn wir gar nichts wussten, wo wir es hernehmen sollten. Und überhaupt, du hast doch gar keine Hilfe gebraucht. Du konntest kommen und gehen, wie du wolltest, egal ob die Türen verschlossen waren oder nicht. Ja, du warst immer in der Nähe, aber doch unsichtbar. Da hast du doch gar keine Kleidung nötig gehabt. Und fast genauso antworten die Böcke, die Verfluchten. Lieber Herr Jesus, das ist doch jetzt sicher ein Irrtum vom Amt. Du warst doch der, der Brot ausgeteilt hat, wenn wir gar nicht wussten, wo wir es hernehmen sollen. Und überhaupt, du hast doch gar keine Hilfe gebraucht. Du konntest kommen und gehen, wie du wolltest, egal ob die Tür verschlossen war oder nicht. Ja, du warst immer in der Nähe, aber doch unsichtbar. Da hast du doch gar keine Kleidung nötig gehabt. Die gleiche Argumentation. Keiner war sich jetzt bewusst, bloß für die einen war es eben so rum, für die anderen andersrum. Worin liegt nun der Unterschied? Eigentlich liegt es klar auf der Hand, im Machen. Allerdings auf einer ganz unerwarteten Ebene. Denn die haben bestimmt alle irgendwas gemacht. Die waren ja bestimmt alle nicht tatenlos oder sowas. Irgendwas gemacht wird schon jeder Mensch haben. Aber das Richtige getan, an den richtigen Leuten. Ganz unerwartet kam das. Keiner hat geahnt, dass diese Taten vor Gericht den Unterschied machen werden. Und dann spricht der König, unser Herr Jesus, das Urteil. Für die Schafe, sagt er in Vers 34, kommt her, wir dürfen in seine Nähe kommen. Kommt her, von meinem Vater Gesegnete, erbt das Königreich. Und im Vers 46 kommt dann noch hinzu, geht ein zum ewigen Leben. Eine große Belohnung, Ehre, Freude, Herrlichkeit. Und dieser Zwischensatz noch, es wird seit Grundlegung der Welt bereitgehalten. Also ist das jetzt schon da, vorbereitet. Bei Gott ist das schon lange vorbereitet. Schon bevor es überhaupt die Welt gab, hat er das schon vorbereitet für uns. Für alle, die auf der rechten Seite stehen werden. Und für die auf der linken Seite heißt es, hinweg von mir, er distanziert sich, ganz klar und eindeutig. Also das spricht dann auch gegen diese sogenannte Allversöhner-Lehre, dass am Ende irgendwie doch alle in den Himmel kommen werden, weil es Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Hier wird jedenfalls von einer Gruppe gesprochen, von denen sich Jesus distanzieren wird. Ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. In Vers 46 steht, sie werden gehen zur ewigen Strafe. Für mich ist das irgendwie unvorstellbar. Wenn ich da versuche, drüber nachzudenken, dann geht einfach nicht. Aber auf jeden Fall ist auch dieser Ort schon vorbereitet. Es ist für den Teufel samt seinen Engeln bestimmt. Die sind dann schon dort und kriegen dann Gesellschaft. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Nachsatz. Habe ich mich gefragt, bei der Beweisführung habe ich zum Beispiel nach so den Sachen gefragt wie Gottesdienstbesuch, Gebetskreis, Lob Gottes und allem, was wir so im Gottesdienst tun. Spielt das etwa gar keine Rolle? Das wird also gar nicht erwähnt. In dieser ganzen Beweisführung kommt das gar nicht vor. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, das spielt schon eine Rolle. Aber das Nachdenken darüber, das würde heute den Rahmen sprengen, obwohl es auch irgendwie dazugehört. Einen kleinen Impuls möchte ich nur geben, dass unser Herr Jesus in der Bergpredigt sehr deutlich geworden, Matthäus 7, Abvers 21, vielleicht können wir das mal sehen hier. Ich lese bloß mal den ersten Vers. Nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden darum schon ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Aber das kann mal eine eigene Predigt werden. Für heute möchte ich zusammenfassen, Jesus, der Herr, unser Herr Jesus Christus, der Gesalbte, der kommt wieder. Und er wird unterscheiden zwischen Menschen, die ewiges Leben in seiner Nähe haben dürfen und solchen, mit denen er nichts zu tun haben will und die deshalb woanders untergebracht sind. Der Unterschied wird am Handeln jedes Menschen gegenüber aller potenziellen Kinder Gottes deutlich. Und dabei wird der Maßstab von Jesus für Überraschungen sorgen. Also wir sollten jetzt nicht versuchen auszurechnen, das reicht vielleicht so oder das noch dazu. Und Gottes Maßstab wird für Überraschungen sorgen. Es geht mir aber jetzt auch nicht darum, irgendwie Zweifel zu säen, ob unser Tun ausreichend war, sondern dass wir das, was wir von Gottes Reden erkannt und gelernt haben, auch treu bis zum Ende umsetzen. Das kommt immer wieder in den Gleichnissen zum Ausdruck. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, Treue steht bei Gott, ist bei Gott höher angesetzt als wie Erfolg. Es geht um Treue und zwar bis zum Ende. Amen.